Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Michel Ries.
Mit einem Mann, der beruflich ganz genau auf die politischen Ereignisse schaut und ich nehme an, den Wahlkampf der vergangenen Wochen intensiv beobachtet hat und das auch weiterhin tut. Der Politologe, Publizist und Redakteur der Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik, Albrecht von Lucke. Schönen guten Morgen nach Berlin.
Guten Morgen, Herr Ries.
Wir können uns nicht sehen, dafür gut hören und sind auch nicht live, sondern haben dieses Gespräch aus Termingründen gestern Nachmittag aufgezeichnet. Herr von Lucke, ist es ein Muss für Sie, sich jede Sendung zur Wahl und alle Diskussionsrunden, die momentan fast Abend für Abend irgendwo laufen, anzuschauen?
Nein, jede Sendung dann doch beim besten Willen nicht. Ich versuche, das Wichtige mitzunehmen und das ist eine Menge. Auch in diesen Wahlzeiten, keine zwei Wochen mehr davor, bei denen man ja leider sagen muss, eigentlich, meines Erachtens, ist die Wahl wahrscheinlich schon früher entschieden worden.
Wie aufschlussreich war das alles für Sie, was Sie bislang gesehen und gehört haben?
Das war sehr aufschlussreich. Sehr aufschlussreich deshalb, weil ich glaube, dieser Wahlkampf ist schon eine besondere Anomalie gewesen. Wir haben erlebt, dass ein Kandidat, und ich meine nicht ohne Grund, Martin Schulz nämlich enormen Erfolg am Anfang seiner Präsentation hatte, dass man ihn wirklich als eine echte Alternative zu einer ja fast schon ewigen Kanzlerin wahrgenommen hat. Dass er dann aber, und ich glaube auch durch, man kann sagen, eigenes Zutun, was aber eigentlich leider ein Nicht-Zutun war, nämlich durch die Tatsache, dass er förmlich abgetaucht ist, dass er damit schon seine Chancen verspielt hat.
Wir werden auf Martin Schulz im Einzelnen noch zu sprechen kommen. Jetzt sind es noch 11 Tage bis zur Bundestagswahl. Was kann da möglicherweise noch passieren?
Es passiert ja eine ganze Menge. Und die entscheidende Frage, und das macht es dann doch wieder spannend, ist die Frage, wer wird mit Angela Merkel koalieren? Und man merkt, dass der Wahlkampf von dem Tage des Duells an völlig umgestellt war. Denn mit dem Duell hat Martin Schulz wahrscheinlich die letzte reelle Chance verspielt, noch einmal richtig Boden gut zu machen. Und seitdem ist die Frage endgültig eine andere. Nämlich die, wer wird derjenige oder diejenige sein, die an der Seite von Merkel regiert? Und das ist eine schon sehr spannende Frage. Wir haben eigentlich schon ein besonderes Phänomen. Es werden gewissermaßen in den letzten 10 Tagen schon fast vorweggenommene Koalitionsverhandlungen geführt. Das ist übrigens auch bemerkenswert. Wir haben ja einen erstaunlich sanften Wahlkampf, wenn wir daran denken, wie beispielsweise Wolfgang Schäuble und Cem Özdemir vor wenigen Tagen bei Anne Will fast schon vorweggenommene Koalitionsverhandlungen führt. Man merkt, es bringen sich alle Parteien ein Stück weit in Stellung, um nach dem 24.09. koalitionsfähig zu sein.
Sie haben sich jetzt mit dem, was Sie gesagt haben, schon eingereiht in die Masse derer, die sagen, der Fisch ist geputzt, Angela Merkel ist und bleibt Kanzlerin. Aber CSU-Chef Seehofer zum Beispiel hat kurz nach dem TV-Duell Merkel-Schulz warnend den Zeigefinger gehoben und vor Übermut und verfrühter Siegesgewissheit gewarnt. Hat er da nicht recht?
Ja, da hat die Kanzlerin auch recht und das tut sie bei jeder Rede, die sie hält. Es ist eine interessante, fast schon Schizophrenie. Man sieht sie in ungeheurer Selbstgewissheit, zu Recht, wie ich meine, auftreten. Sie weiß, dass der Vorsprung nicht aufholbar ist. Der einzige Faktor, der ihr jedes Mal erwähnenswert und nennenswert ist, ist die Tatsache, bleibt nicht der Wahl fern. Denn das ist natürlich ein Problem. Wenn eine Wählerschaft zu sicher ist, was die Siegessicherheit ihrer eigenen Kandidatin anbelangt, dann ist die große Gefahr, dass sie sich eines Tages gar nicht mehr zur Wahl begibt. Das ist natürlich die Sorge der Union, die ist nicht ganz unberechtigt. Aber ich sehe eher das Problem, und das ist auch wieder dramatisch für Martin Schulz, dass auch dort eine Demobilisierung greift, dass die Menschen, die zum Anfangs durchaus Martin Schulz als eine Alternative gesehen haben, jetzt die Gefahr sehen, dass er nicht mehr ins Rennen eingreifen kann und von daher eher die Abwanderung von der SPD noch stärker werden könnte.
In der Politik scheint es hierzulande fast ein bisschen wie in der Fußball-Bundesliga zu sein. Bayern München wird immer Meister und Angela Merkel immer Kanzlerin. Manchmal passieren dann aber doch überraschende Dinge. 2005 zum Beispiel hat Gerhard Schröder einen schier uneinholbaren Abstand von 14% auf die damalige Herausforderin Angela Merkel auf der Zielgeraden noch wettgemacht. Warum sollte Martin Schulz das nicht auch gelingen?
Ja, weil die Voraussetzungen in dem Falle völlig andere waren. Wir müssen uns bewusst machen, dass Schröder tatsächlich abgeschlagen schien. Merkel war ja schon eine Kanzlerin, die übrigens auch stark von den Medien als solche ausgerufen wurde, bei über 50%. Die Umfragen gaben zeitweilig ihr eine absolute Mehrheit. Wir müssen uns erinnern, dass insofern fast schon der Stab über Schröder gebrochen wurde. Aber Schröder hatte nicht, und das ist ironisch, das Pech eines Martin Schulz, der schlagartig binnen fast einer oder zwei Wochen Augenhöhe erzielte. Schröder hat sich sukzessive herangepirscht. Er hat immer mehr an Boden gut gemacht und es gab einen kategorialen Unterschied Dieser Unterschied bestand darin, dass Angela Merkel in diesem Wahlkampf noch mit dem großen Anspruch, noch, ich sage es zugespitzt, neoliberaler als Gerhard Schröder sein zu wollen, antrat. Also sie hatte ihr Leipziger Programm im Rücken. Das bedeutete eine massive Steuereinschränkungspolitik, eine ganz starke Politik, ja, der sozialen Grausamkeiten. Und dagegen hat Schröder in einer schon fast burlesken Weise das eigene Projekt konterkarierend, hat er sich danach als der Mann der sozialen Gerechtigkeit in Szene gebracht. Und das war natürlich sein Erfolgsrezept. Er hat gewissermaßen von links gegen eine neoliberal agierende Angela Merkel Politik gemacht. Und diese Devise, nie wieder mit einem solch ambitionierten Programm, vor allem auch wirtschaftsradikalen Programm anzutreten, nie wieder eine Politik der Zumutung, dieser Zuspitzung zu machen. Diese Devise hat Merkel gelernt und man merkt es in diesem Wahlkampf. Sie sitzt die Anfragen von Schulz aus. Sie hat ihre alte Strategie perfektioniert, letztlich die Punkte des Gegners abzufangen, sie zu neutralisieren und damit Schulz förmlich ins Leere laufen zu lassen.
Weshalb ist der große Hoffnungsträger der SPD, der im März dieses Jahres mit 100% Zustimmung zum Kanzlerkandidaten seiner Partei gewählt wurde, dermaßen abgestürzt? Sie haben schon angedeutet, dass er kurzfristig abgetaucht ist. Das mag einer der Gründe sein, aber das kann nicht alles gewesen sein.
Nein, aber es war ein ganz entscheidender Grund. Wir müssen uns die Genese genau in Erinnerung führen. Es war Mitte Januar oder Ende Januar, als Sigmar Gabriel Martin Schulz intronisierte. Das alleine war ja ein Coup. Dann wurde 2 Monate später Martin Schulz intronisiert mit den legendären 100%. Um eine Woche später gewaltig im Saarland zu verlieren. Das war der erste Tiefschlag. Und das Problem bestand darin, dass von dem Tage an die Sicherheit von Martin Schulz, der da eine Woche davor ja bereits wirklich klare Augenhöhe zur Kanzlerin erzielt hat, ja sie zeitweilig sogar in Umfragen abgehängt hatte, dass von dem Augenblick die Sicherheit verloren war. Es fand eine enorme Rochade regelrecht in der Positionierung statt. Man hat ganz stark Abstand genommen von einer stärkeren Linksorientierung nach der Saarlandwahl, die sicherlich auch eine Quittung dafür war, dass man sehr stark die rot-rote Karte gespielt hatte. Aber was danach folgte, war das sofortige Abstandnehmen und das Schwenken in Richtung Ampel. Und diesen Kurs haben ihm meines Erachtens viele übel genommen. Sie haben eine erste Irritation darin gesehen. Und dann kam eine tatsächliches Verschwinden von über 2 Monaten. Man muss sich das bewusst machen. Von Mitte März, eben der Saarlandwahl, bis zum Mai, Mitte Mai, als die Wahl in Nordrhein-Westfalen verloren war, war Martin Schulz nicht mehr gesehen. Dazwischen lag noch die große Schlappe in Schleswig-Holstein. Und diese 2 Monate, einen Kandidaten, Bundestagskandidaten, Kanzlerkandidaten regelrecht von der Oberfläche verschwinden zu lassen, weil es offensichtlich der Wunsch von Hannelore Kraft war, das war natürlich ein Debakel in zweierlei Hinsicht. Erstens ein echtes Führungsversagen von Martin Schulz und zum Zweiten war es eine ungeheure Irritation, weil die Bevölkerung nun endlich geliefert bekommen wollte, was die Verheißungen von Martin Schulz immer im Schilde führten, nämlich dass er Kanzler werden wollte. Man wollte wissen, wofür eigentlich. Und da hat er nicht geliefert und ich glaube, damit war eigentlich die Wahl bereits verloren.
Mehr als 40% der Wählerinnen und Wähler haben sich noch nicht entschieden, wo sie am übernächsten Sonntag ihr Kreuz machen. Wie interpretieren Sie diese hohe Zahl?
Das ist ein Teil des Problems dieses Wahlkampfs, übrigens auch der Tatsache, dass sich auf der Linken offensichtlich noch immer nicht in klarer Hinsicht eine echte Alternative zu Angela Merkel aufgetan hat. Auch ein Problem übrigens auch da wieder leider von Martin Schulz. Denn wir müssen ja sehen, in diesem Wahlkampf ist offensichtlich, und das sagen ganz, ganz viele Wählerinnen und Wähler, die Unklarheit größer denn je, wen man denn wählen möchte. Es sind die Unentschiedenen immens, die Zahl der Unentschiedenen. Und das liegt meines Erachtens nicht zuletzt daran, dass allen Parteien die klare Profilierung bisher nicht gelungen ist. Wenn man vielleicht einmal davon absieht, dass sich die AfD natürlich als neue rechtsradikale Kraft positioniert hat und die Linkspartei das Glück hat und ihre Strategie auch klar darauf aufbauen kann, dass sie die einzige Kraft auf der Linken ist, die klar sagt, wir gehen in die Opposition.
Wir sind jetzt einfach mal ganz entschlossen und schauen mal auf die mögliche neue Regierung. Wer kriegt den Platz an der Sonne und darf neben der CDU/CSU künftig regieren?
Tja, das ist die große Frage. Es spricht momentan viel dafür, dass es in der Tat, wenn es denn zu einer Zweierkoalition gereicht, dass es dann doch die FDP sein könnte. Christian Lindner ist es gelungen, mit einer erstaunlichen, fast Schutzbe, muss man sagen, sich als die ja ewige Funktionspartei FDP zur regelrechten liberalen APO zu gerieren. Eine Abstinenz von einer Legislatur hat gereicht, der FDP doch ein anderes Mäntelchen umzuhängen. Und er macht damit sehr geschickt Politik. Er macht eine Politik des durchaus gezielten Tabubruchs. Erinnern wir uns an die Position, die er gegenüber Russland eingenommen hat, also die Anerkennung der Krim als jedenfalls Provisorium, aber doch eine klare Anerkennung des Völkerrechtsbruchs. Derartige Positionen, die ihn durchaus in eine gewisse Nähe zur AfD bringen, gekoppelt mit einem erstaunlichen rhetorischen Talent, das Lindner immer hatte, und der Fähigkeit, Wirtschaftspolitik, rechtsgelagerte Wirtschaftspolitik wieder ins Feld zu führen, könnte ihn zu der Kraft machen, die auf dem rechten Feld der Union die Punkte wieder bringt, die die Angela Merkel CDU verloren hat. Denn Merkel hat natürlich viele im rechten Spektrum enttäuscht und die, die jetzt nicht bereit sind, eine rechtsradikale AfD zu wählen, könnten sich zu Lindner flüchten. Und damit kommt tatsächlich Schwarz-Gelb ernsthaft wieder in Betracht.
Nach den jetzigen Prognosen würde das aber keine Mehrheit ergeben, genauso wenig wie Schwarz-Grün. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass es erneut eine große Koalition geben wird?
Das ist ironischerweise dann vielleicht im Ergebnis wahrscheinlich. Aber erstens ist es ja tatsächlich so, wir haben noch 10 Tage und Sie haben zu Recht die Unentschlossenen angesprochen. Die beiden kleineren Parteien, Grüne wie FDP, werden ihren Wahlkampf jetzt ganz gezielt darauf aufbauen, dass sie die beiden Parteien sind, die Chancen haben, neben Merkel zu regieren. Das wird vor allem eine Gefahr für die SPD bedeuten. Übrigens gerade, was die Kampagnen der Grünen anbelangt. Denn wir wissen, dass die SPD-Wählerschaft durchaus im zweiten Präferenzbereich eine Sympathie für die Grünen hat. Das heißt, viele Wähler der SPD könnten auch zu den Grünen marschieren. Allerdings stehen die Grünen nach wie vor doch deutlich schlechter als die FDP. Das heißt, es ist nicht ausgemacht, dass zumal, wenn Angela Merkel doch noch stärker gewinnen sollte, als wir es vorher sind, wenn sie beispielsweise in Nähe von 40% kommt, dass eine der kleinen Parteien dann mit ihr koalieren könnte. Das würde natürlich jegliche große Koalition unmöglich machen. Sollte es nicht reichen, also dann Jamaika ins Spiel kommen, glaube ich, dann wird es ausgesprochen schwierig, weil nach wie vor Grüne und FDP sich nicht gerade als Sympathieträger begegnen, auch wenn sich Herr Özdemir und Herr Lindner souverän duzen und offensichtlich bestes Verhältnis zueinander haben. Ich glaube, das würde gerade für die Grünen dann doch eine zu große Zumutung sein. Und das könnte im Endeffekt dann doch dazu führen, dass die SPD, deren Wählerschaft allergrößte Aversion hat, noch ein weiteres Mal in die Regierung zu gehen, dass die SPD vielleicht mit der Argumentation dann doch noch mal eine große Koalition riskiert, mit der Argumentation, wenn wir es nicht tun, gibt es Neuwahlen und Angela Merkel bekommt die absolute Mehrheit.
Im Sommer 2016 lag die Partei noch bundesweit bei 15%. Inzwischen kommen Bündnis 90 die Grünen in den Umfragen nicht mal mehr auf die Hälfte. Welche Erklärung haben Sie dafür?
Ich glaube, dass die Grünen einen großen Fehler gemacht haben, als sie glaubten, dass sie sich mit der Profilierung als die Ergänzungs-, ich nenne es mal als die Ergänzungspartei, vor allem stark Ergänzungspartei für Angela Merkel, also ganz stark auf einem schwarz-grünen realpolitischen Ticket, dass sie sich zu sehr vereinseitigt haben. Das, glaube ich, ist momentan das Problem, was den Grünen auf die Füße fällt. Das ist natürlich in Verbindung zu sehen mit dem Dieselskandal, der eigentlich so etwas hätte sein können. Cem Özdemir hat es, glaube ich, selber so genannt, wie das Fukushima der deutschen Politik. Es ist aber den Grünen gerade nicht gelungen, daraus das Kapital zu schlagen, was sie früher daraus geschlagen hätten. Und ich führe das auch nicht zuletzt darauf zurück, dass mit Herrn Kretschmann mittlerweile ein Ministerpräsident in ihren Reihen ist, der auch durchaus ja als der eigentliche Star der Grünen gelten kann, der aber letztlich Teil der Automobilen Deutschland AG ist und der gerade nicht jemand war, der in dieser Situation stark Front gegen die Automobilindustrie gemacht hat und deutlich gemacht hat, dass es so etwas braucht wie ein Stachel im Fleisch des Automobilen, nennen wir es doch Kapitalismus. Das wären die Grünen früher gewesen und ich glaube, die Bevölkerung hat gemerkt, dass dieser Stachel fehlt und dass die Grünen wohl doch ein Stück weit zu seriös geworden sind, dass sie nicht mehr die Antworten auf die großen Herausforderungen in der Schärfe jedenfalls nicht mehr bieten, wie sie es früher getan haben.
Die Tageszeitung Taz, die jetzt nicht im Verdacht steht, was gegen die Partei zu haben, hat sogar schon die Frage gestellt, brauchen wir die Grünen noch? Ich gebe die Frage einfach weiter an Sie.
Ja, ich glaube, wir brauchen sie eigentlich dringender denn je, denn wir müssen uns ja bewusst machen, in was für Zeiten wir leben. Wir erleben, dass die klimatische Erwärmung, dass letztlich das, was wir in Amerika, aber auch in Asien erleben, Hurricanes, Taifune, dass das letztlich Ausdruck einer ganz, ganz großen globalen Herausforderung ist. Die grünen Menschheitsfragen sind aktueller denn je. Das Problem der Grünen besteht meines Erachtens tatsächlich darin, dass sie nicht mehr in der Weise artikulieren. Das ist meines Erachtens ausgefallen, aber wenn die Grünen dahin zurückfinden, dann sind Sie wichtiger denn je, meines Erachtens.
Aber das Problem der Grünen, Herr von Lucke, ist doch momentan auch, dass mittlerweile so gut wie alle Parteien umweltpolitische Themen zu ihrem eigenen gemacht haben.
Ja, aber doch nicht in der Radikalität, wie wir es bräuchten. Das ist doch das eigentliche Problem. Ich meine, natürlich ist es Angela Merkel gelungen, sich global als die Klimakanzlerin auszugeben. Aber wenn wir uns nur daran erinnern, dass sie es war, die auf europäischer Ebene regelmäßig gegen die Begrenzung deutscher Abgaswerte vorgegangen ist, dann sehen wir doch, dass die eigentlichen großen Fragen von keiner der Parteien scharf genug adressiert werden. Es geht letztlich, und das merken wir beispielsweise auch in der Fluchtfrage, es geht um die Debatte um das westliche, industrialisierte, ja auch mobilisierte Modell des Industriekapitalismus. Das war die ursprüngliche grüne Fragestellung, die übrigens eine war, die immer quer lag zu der klassischen konservativen, progressiven Spaltung. Die Grünen waren im Kern auch eine konservative Partei. Erhard Eppler hat das einmal als wertkonservativ benannt, weil sie die Frage aufwarfen, wie überlebensfähig ist dieses System, und da war natürlich die wesentlich radikalere Anfrage im Raum, die übrigens damals und darüber auch viele Junge mobilisiert hat. Heute erleben wir, dass die Grünen schon lange nicht mehr der zwingende erste Adressat für die Jungwähler sind, obwohl sie eigentlich die große generationelle Frage, nämlich wie überlebensfähig machen wir diesen Planeten, nach wie vor stellen müssten. Und ich glaube, das zeigt, dass beileibe nicht die grüne Frage in allen Parteien angekommen ist. Man könnte es im Gegenteil so formulieren, die radikale grüne Frage ist eigentlich bei keiner der Parteien mehr richtig zu Hause.
Albrecht von Lucke ist Politologe, Publizist und arbeitet für die Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Wir haben diese Sendung gestern Nachmittag aufgezeichnet und unterhalten uns vor der Bundestagswahl über die Chancen der Spitzenkandidaten und natürlich auch der anderen Parteien. Die machen ja eh, was sie wollen. Ich fühle mich von denen schon lange nicht mehr vertreten. Das sind die bekannten Klagen vieler Menschen in Deutschland. Können Sie diese Haltung verstehen?
Ich kann sie in dem Maße nicht verstehen, weil ich einerseits natürlich sehe, ich sage es mal zugespitzt, dass es viele Felder gibt, in denen man sich eine klarer konturierte Politik durchaus wünschen würde. Ich würde mir übrigens auch stärkere Politiker wünschen. Ich kann bloß das große Wehklagen der Bevölkerung nicht verstehen, weil ich eine gewaltige Abstinenz der Bevölkerung von der Politik sehe. Zum einen, das zeigt sich übrigens bereits in der Wahlenthaltung. Viele halten es anscheinend ja noch nicht mal für erforderlich, überhaupt zur Wahl zu gehen. Sie verzichten sogar auf das eigentliche und vielleicht wertvollste Gut, was sie haben. Und das viel Schlimmere, der nächste Schritt, wirklich selber aktiv Politik zu machen, in die Parteien zu gehen, ist seit so langer Zeit rückläufig, dass ich das Wehklagen über die Politiker nicht verstehe. Ich halte es da eben in der Tat, Sie sprachen es an, mit dem Spruch, die Bevölkerung hat immer die Politiker, die sie verdient. Und das sehen wir gegenwärtig auch.
Wenn Sie von der Zurückhaltung beziehungsweise das Sich-Entfernen des Volkes von der Politik sprechen, dann hat das eine natürlich mit dem anderen zu tun. Und was das Abwandern aus der Politik angeht oder das Nicht-Bereitsein, sich zu engagieren, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Es ist ja momentan so, dass es immer mehr Jugendliche gibt, die sich eben gerade wieder in der Partei engagieren. Dieses sich nicht verstanden fühlen schlägt bekanntermaßen ja auch in Teilen der Bevölkerung in Wut und auch in blanken Hass um. Angela Merkel bekommt das bei ihren Wahlkampfauftritten im Osten vor allem immer wieder hautnah zu spüren. Für wie gefährlich halten Sie das?
Ich halte das für enorm gefährlich. Ich halte es eben aber auch deshalb für so erforderlich, erst einmal deutlich zu machen, dass diese ja manchmal auch sehr billige Konsumentenhaltung, die den Vorstellungen hat, Angela Merkel, die Kanzlerin, hat zu liefern, dass es eine grundfalsche ist. Wir müssen uns zunächst einmal in der Tat bewusst machen, dass das Politiker sind, die sich für das Gemeinwesen bereit erklären, überhaupt Politik zu machen. Die meisten Menschen tun das gar nicht. Und trotzdem haben sie natürlich völlig recht, diese ungeheure Aggressivität, übrigens auch dieser totale Autoritätsverlust, den wir erleben, wenn die Kanzlerin, wenn die ganze politische Kaste bei der beim letzten Jahrestag der Deutschen Einheit in Ostdeutschland massiv bepöbelt und angegriffen wurde. Diese Wutausbrüche müssen einen schon sehr bedenklich stimmen, aber sie sind natürlich Ausdruck der Tatsache, dass es große Probleme gibt, dass es auch Ängste gibt. Man wird im Osten sagen müssen, dass es eine große Enttäuschung nach 1989 gegeben hat, dass Erwartungen auch nicht eingelöst worden sind. Aber es steckt darin auch eine stark paternalistische Haltung, die da lautet, du Mutti, sage ich bewusst, denn dieser Spitzname für Angela Merkel ist ja durchaus beredt, du hast uns enttäuscht, du hast uns nicht das geliefert, was wir von der Politik erwarten. Und da, meine ich auch, ist ein erstaunliches Moment persönlicher Kränkung, persönlicher Enttäuschung, das psychologisch tiefer liegt als die Tatsache, dass die Politik immer und vielleicht in diesen schwierigen Zeiten noch mehr als zuvor Wünsche unbefriedigt lässt. Es steckt darin eine Form des fast schon regressiv-kindlichen dahinter, dass man von der Politik erwartet, dass sie die eigenen Wünsche erfüllt, anstatt selber wesentlich stärker Politik zu machen. Eine Ironie, selbst die AfD, so sehr ich deren Kurs verurteile, den Rechtsradikalismus eines Alexander Gauland vor allem in der letzten Zeit, der ja eigentlich noch als bürgerliches Aushängeschild sich gerierte, so sehr man das verurteilen muss, die AfD, und das muss man ihr zugutehalten, ist immerhin eine Neugründung als Partei und sie macht deutlich, dass man sich engagieren kann und dass man Chancen hat, in Parlamente einzuziehen.
Warum gibt es immer seltener Typen wie Helmut Schmidt, Willy Brandt oder auch Heiner Geißler, der gerade gestorben ist bei uns in der Politik?
Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem. Und zwar, wenn man es historisch begreift, eines auch der Entpolitisierung, die vielleicht mit 1989 endgültig gegriffen hat. Wir müssen uns bewusst machen, in den Generationen der alten Bundesrepublik von 1945 an war eine grundsätzliche existenzielle Frage im Raum, nämlich die Frage, wie schaffen wir es, dieses Gemeinwesen stabil und überhaupt sicher zu halten? Das war die Konsequenz, die sich übrigens interessanterweise der noch wilhelminisch geprägte Konrad Adenauer gleichermaßen stellten wie der junge Kriegsoffizier Helmut Schmidt, der zurückkam als durchaus geläuterter, aber der dem Nationalismus zwar nicht nahestand, aber doch trotzdem nicht in dem Maße politisch war. Und gleichermaßen war die Frage, das darf uns nie wieder passieren. Es war sogar so, dass in gewisser Weise, übrigens ganz stark auch noch 68, die Eliten der intellektuellen und bildungsbürgerlichen, aber auch überhaupt der studentischen Klasse, dass sie alle ein existenzielles Interesse an Politik gehabt haben. Das ist meines Erachtens spätestens mit 1989, mit der Vorstellung, wir haben so etwas wie ein Ende der Geschichte erreicht, das große Wort von Fukuyama. Diese Vorstellung, dass man sich existenziell um Politik kümmern muss, die ist spätestens 89 zu Ende. Und seitdem ist das Desinteresse, die Entpolitisierung sehr groß geworden. Und ich glaube, das hat maßgeblich dazu beigetragen, dass wir eine sehr schwache politische Kaste bekommen haben.
Wann haben Sie für sich persönlich entdeckt, Politik, das ist eine Sache, mit der ich mich intensiver beschäftigen will?
Ja, es ist manchmal ja auch Zufällen des Lebens geschuldet. Ich bin, nachdem ich 86 mein Abitur machte, dann ein Jahr bei der Marine war, bei der Bundeswehr, kam ich in Ihre Heimat, interessanterweise, Herr Ries. Ich bin nämlich in Würzburg angelandet und habe dort 2 Jahre Jura studiert und habe dann aber durch reinen Zufall, weil ich irgendwann dann wieder aus dem schönen Franken, obwohl es mir sehr gefallen hat, raus wollte, dann den Weg nach Berlin gefunden. Und dann kam ich im Oktober 89 nach Berlin. Und da muss man ganz einfach sagen, dann hat mich der Sog des Politischen quasi mitgerissen. Ich habe dort meine beiden Examina in Jura gemacht, aber der Umstand dort oft ist, war wirklich bemerkenswert, noch am Abend des 9. November auf der Mauer zu stehen und zu erleben, was dort losbricht. Hat ein Stück weit das Gefühl noch verstärkt, das politische Interesse und das Gefühl, du willst ein Stück weit diese Ereignisse dann auch einordnen können, damit ich das vielleicht beim nächsten Mal nicht so überrascht, wie es wahrscheinlich 99% der Menschen überrascht. Und so habe ich dann eben parallel dann Politik studiert, bin an das legendäre OSI gewandert und habe dann mich für die Politikwissenschaft entschieden.
Sie sind in Ingelheim am Rhein geboren, vor genau 50 Jahren, damit ein echtes Kohlkind. Ja. Zuerst war Helmut Kohl quasi Ihr Landesvater in Rheinland-Pfalz, dann 16 Jahre Kanzler. Weshalb sind Sie selbst nicht in die Politik gegangen?
Ja, das bin ich lustigerweise jüngst schon mal gefragt worden. Ich muss allerdings auch dazu sagen, es gab sogar mal eine Phase, ich war zeitweilig sehr, oder nicht sehr, aber ich war bei den Grünen, engagiert, war auch Parteimitglied, bin das dann irgendwann nicht mehr geblieben, weil ich mir sagte, als Journalist ist eine Unabhängigkeit die richtige Einstellung. Und damals war es eine ganz spontane Entscheidung, einmal tatsächlich, aber ohne jede Seilschaft. Und da zeigt sich schon meine Naivität, einmal für das Abgeordnetenhaus in Berlin zu kandidieren. Das machte ich mal, nachdem ich mein politikwissenschaftliches Examen gemacht habe. Das war aber ein kleiner Ausflug. Und ich muss Ihnen gestehen, ich glaube, da ich nicht geeignet bin, was die Zurückhaltung meines Wortes und das Diskutieren, wie das Streiten anbelangt, wäre ich wahrscheinlich ein sehr schlechter Politiker geworden. Ich glaube, das Diskutieren, das Streiten, auch das Schreiben und Journalistische liegt mir sehr viel näher. Und ich hatte dann halt das Glück, dass ich den Weg zu den Blättern für deutsche und internationale Politik gefunden habe. Und dann hat sich mir damit eine Möglichkeit geboten, politisch durchaus tätig zu sein.
Sie haben schon gesprochen über die wachsende Unlust der Menschen in Deutschland, sich in der Politik zu engagieren. Wie passt es dann zusammen, dass die Parteien sich momentan über ordentlich Nachwuchs freuen können? Allein 22.000 neue Mitglieder, zum Beispiel in der SPD seit Jahresbeginn, davon fast 40% unter 35 Jahre alt.
Ja, ordentlich ist ein relativer Begriff. Wir müssen uns bewusst machen, dass die Verluste der Parteien, was den Nachwuchs anbelangt, eminent waren. Die SPD alleine, das müssen wir uns bewusst machen, hat von 1998, dem letzten großen Wahlsieg Gerhard Schröders, bis heute die Hälfte ihrer Wählerschaft verloren. Ich glaube, von gut einer Million Mitgliedschaft übrigens, einer Million ist sie auf 500.000 in Mitgliedschaft gestürzt. Das heißt, die Zeiten, in denen Jugendliche den Weg übrigens auch gerade speziell zu den Grünen in größerer Zahl gefunden haben oder auch 68 als 100.000 in die SPD gekommen sind, die sind lange vorbei. Aber natürlich haben sie in einem Punkt sehr recht. Wir erleben eine Zeit der Repolitisierung. Ereignisse wie Donald Trump, wie der Brexit, die Frage, die Sorge um Europa sind nicht spurlos an den Menschen vorbeigegangen. Hier in Deutschland die AfD. Das hat so etwas mit sich gebracht wie eine Renaissance. Und natürlich war auch da der Typus Martin Schulz. Offensichtlich die Hoffnung, dass so etwas wie eine Resozialdemokratisierung der SPD stattfindet, die dazu geführt hat, dass zeitweilig ja fast schon Parallelen zu Willy Brandt gezogen wurden. Also ein Charismatiker in Martin Schulz gesehen wurde, der offensichtlich auch Junge veranlasst hat, wieder in die SPD einzutreten.
Was glauben Sie, wie nachhaltig diese momentane Entwicklung sein wird?
Ich halte diesen Hype einer gewissen, ich sag mal, einen kleinen Hype der Bundestagswahl für sehr flüchtig. Ich glaube aber in der Tat, dass diese gegenwärtige Situation derartig nach einer grundsätzlichen Repolitisierung schreit regelrecht. Und ich will es nicht zu hoch hängen, aber ich glaube durchaus, dass es mit 68, das sich ja zum 50. Mal im nächsten Jahr jährt, vergleichbar ist. Wenn nicht in dieser Zeit, da wir eine globale Herausforderung haben, eines Wegdriftens von einer repräsentativen Demokratie, die ja 89 noch für völlig gefestigt gehalten wurde, hin zu einer identitären Volksdemokratie des Erdoganschen, des Putinschen, des Trumpschen Typs, wenn das nicht etwas auslöst wie eine Politisierung in den jüngeren Generationen, die sich ja fragen müssen, wie soll eigentlich unsere Zukunft beschaffen sein? Und auch eine Auseinandersetzung in dieser Generation, wenn das nicht der Fall ist, dann, glaube ich, müssen wir langsam die Hoffnung aufgeben, dass es so etwas wie Repolitisierung überhaupt noch geben kann.
Vielleicht ist es ja inzwischen möglicherweise auch so, dass junge Menschen schlicht und einfach keine Zeit mehr für die Politik haben. Wenn man sich mal die Studiengänge anguckt, dann sieht das doch ein bisschen anders aus als vor 30, 40 Jahren.
Absolut. Der Verwertungsdruck der Jüngeren, ob der großen Breite auch der Konkurrenz, ist sehr viel größer geworden. Und trotzdem stellt sich bei alledem die Frage, ob nicht auch unterschwellig so etwas wie eine Luxushaltung und Bequemlichkeitshaltung in den jüngeren Generationen durchaus Platz gegriffen hat. Es gibt ja auch jüngere Generationsangehörige, die das als eine neue Like-Generation beschreiben, eine recht harmlose Smiley-Generation, die schier vergessen hat, dass politische Konflikte, dass die Auseinandersetzung um die Frage, wohin das Land, wohin vielleicht sogar die Welt gehen sollte, dass sie entscheidend sind. Und ich glaube schon, dass da so etwas stattfinden könnte wie eine Rückbesinnung, denn das ist ja vor allem für jüngere Generationen die zentrale Frage, wie wollen sie eigentlich in 30, 40, 50 Jahren, Sie und vielleicht auch Ihre Kinder, noch in dieser Gesellschaft oder gar auf dieser Erde leben. Das, glaube ich, wird zur Repolitisierung beitragen.
Diese zusätzliche Belastung, die ich gerade eben erwähnt habe, gilt, glaube ich, auch nicht nur für die Studierenden, sondern wahrscheinlich genauso für Auszubildende in handwerklichen Berufen oder sonst wo.
Ja, absolut. Und ein zweites großes Problem unserer gegenwärtigen Situation ist, dass aus den verschiedenen anderen Schichten auch wieder mehr Repräsentanten in die Politik strömen müssen. Und dafür wäre es entscheidend, dass diesen Menschen überhaupt auch ein Raum gegeben wird. Übrigens auch den Migranten, die in großer Zahl in diese Gesellschaft neu kommen. Also es wird darauf ankommen, den Leuten Möglichkeiten zu schaffen, wieder stärker repräsentative Parlamente auch zu erleben.
Laut einer neuen Studie der Bertelsmann Stiftung sind fast 60% der Deutschen der Ansicht, dass sich das Land grundsätzlich in die richtige Richtung entwickelt, weil die Wirtschaft boomt, die Arbeitslosigkeit sinkt und die Demokratie gefestigt ist seit fast 70 Jahren. Reihen Sie sich ein in das Heer der Optimisten?
Ja, natürlich kann man auf der einen Seite sagen, dass die Bundesrepublik nach wie vor, wenn man es sowohl im europäischen wie sogar im globalen Maß vergleicht, im Mittel, dann wird man feststellen, dass die Bundesrepublik ob ihrer ökonomischen Stärke natürlich verhältnismäßig stark dasteht. Wie fragil aber dergleichen ist, wie fragil übrigens auch die ganze globale Lage ist, das wissen wir spätestens seit der großen Finanzkrise. Wir wissen, dass auch eine Europäische Union beileibe nicht eine auf Dauer gestellte Einrichtung ist. Vor dem Hintergrund ist also auch schon vom außenpolitischen Umfeld die Lage in Deutschland keineswegs sicher. Und eines müssen wir uns bewusst machen, wir werden in dem nächsten Bundestag mit Sicherheit eine neue Rechtsradikale, muss man ja leider mittlerweile sagen, Rechtsradikale und keineswegs nur rechtspopulistische Kraft vorfinden, die AfD, die eine gewaltige Herausforderung für diese Demokratie darstellen wird. Und das zeigt, dass damit auch die 20-25% der Bevölkerung, die ganz massive Zweifel an der repräsentativen Demokratie haben, eine starke Vertretung finden. Und dann wird man sehen, wie sehr das die anderen Parteien weiter nach rechts verschiebt.
Wagen wir zum Schluss noch mal einen Blick auf den 24. September, auf den Wahlsonntag. Wie viel Prozent wird es geben für die CDU? Was prognostizieren Sie?
Ich sage, die CDU liegt im Bereich zwischen 37-41%. Ich glaube tatsächlich, dass es möglich ist, dass sie über 40% kommen kann. Aber es könnten genauso gut 38 sein oder 37.
Wo landet die SPD?
Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass die SPD nicht vielleicht sogar unter 20% fällt. Aber ich glaube, sie wird nicht mehr als 23% erreichen. Das heißt, möglicherweise noch unter dem schlechtesten Ergebnis bleiben, was 2009 Frank-Walter Steinmeier eingefahren hat.
Wie viel Prozent kriegen die Grünen?
Die Grünen kriegen 8%.
Die FDP?
Die FDP kriegt 10%.
Die AfD?
Ich befürchte, die AfD kriegt 12%.
Und die Linke?
Dann habe ich schon sehr viele Prozente vergeben, aber die Linke muss auch ihre 10% kriegen, nehme ich an. Die Linke macht 10%.
Dann könnten wir letztendlich da landen, wo Sie zu Beginn der Sendung angefangen haben, nämlich dann doch wirklich bei einer schwarz-gelben Koalition. Die würde rein rechnerisch bei 40% für die CDU und 10% für die FDP reichen.
Das wäre dicke der Fall. Ich war wahrscheinlich bei den Kleinen sogar immer ein bisschen stark, weil irgendwann gehen einem ja die Prozente aus. Das sind ja sehr viel kleiner. Aber ich will damit sagen, ja, die Möglichkeit ist allemal da. Selbst bei 8% für die FDP, und die sind sicher drin, muss die CDU 40 drauflegen, dann ist die Mehrheit da. Das ist aber letztlich, und das macht es so ironisch, alles von der AfD abhängig. Kommt die AfD sehr stark rein und alles spricht dafür, dann spricht doch einiges dafür, dass es vielleicht nicht für die kleine Koalition reicht. Dann haben wir das erste Mal die Jamaika-Debatte und das wird ganz, ganz schwierig.
Eine letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort, eine Doppelfrage. Wird das die letzte Amtszeit der Kanzlerin und wird sie volle 4 Jahre im Amt bleiben?
Letzteres halte ich für denkbar. Beim Ersteren gehe ich ehrlich gesagt ziemlich davon aus. Sie muss allerdings auch dieses Mal wieder den Zwang haben, 2 Sachen zu klären. 1, ihr großes Vermächtnis zu lösen. Sie muss Europa in irgendwie geartet sichere Bahn bringen. Das wird ihre große Aufgabe sein. Und zum Zweiten muss sie eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger aufbauen. Auch das ist nicht einfach, aber ich nehme an, sie wird beides angehen und mal sehen, wie weit sie kommt.
Wir werden sehen, wie es kommt. Der 24. September bringt die Ergebnisse. Das war SWR1 Leute mit Albrecht von Lucke und mit Michel Ries. Herzlichen Dank, dass Sie 2 Stunden für uns Zeit hatten.
Ich danke Ihnen, Herr Ries.
Eins gehört.